Gott ist gut, oder? Beten wir, strecken wir uns aus, komm. Papa, danke für neuen Sonntagmorgen. Danke, dass jetzt der ganze Alltag und der ganze Wochenstress und alle Angriffe und alles Schwierige und Herausfordernde jetzt von uns abfällt. Gib uns geöffnete Ohren jetzt, gib uns ein geöffnetes Herz, dass dein Wort auf einen guten Ackerboden fällt. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns jeden Sonntag frisches Manna gibst, vom Himmel frisches Brot, was uns verändert. Danke, dass wir dir gehören und danke, dass du unser Leben baust, weil du uns lieb hast. Und danke, dass alles und jedes Wort, was wir hören von dir, es uns Leben bringt. Halleluja. Danke, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, was von dir ausgeht. Danke, Papa, auch für heute Morgen. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke für Jesus. Danke für die Engel. Danke für die Heiligen. Danke, dass es uns gut geht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass wir es haben. Danke, dass wir es haben. Danke, dass wir es haben. Halleluja. Amen. Amen, 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 Amen. Leute, wenn wir so ein bisschen Hollywood beobachten, dann kann man sehen, was die vorhaben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so ein bisschen bewusst geworden ist. Ich schaue mir gern Komödien an. So der verrückte Professor oder die nackte Kanone. Das waren so die letzten richtig lustigen Filme. Ist euch das schon mal aufgefallen? Seit fast 30 Jahren gibt es fast keine Komödien mehr. Warum? Weil du nicht mehr lachen sollst, weil du nicht mehr bespaßt werden sollst. Weil danach kam eine Richtung, da kamen nur noch Naturkatastrophenfilme. Könnt ihr euch erinnern? So, Meteorit schlägt ein, die ganze Erde, es gibt eine Flut, es kommt ein Tsunami, es ist ein Vulkanausbruch, Volcano und wie die ganzen Filme hießen. Und das war alles da, um uns Angst zu machen. Und dann kam eine neue Ära, das waren die Außerirdischen, die die Erde bedrohen. Und dann hat man die bekämpft und abgeschossen und irgendwie einen Trick gefunden, um das Raumschiff zu zerstören und so weiter. Jetzt sind wir in die nächste Ära eingetreten und da warte ich schon 30 Jahre drauf. Und das Interessante ist, dass jetzt nicht mehr solche Filme kommen wie Alien oder Predator, wo so böse Außerirdische sich ins Raumschiff geschlichen haben und mit zur Erde fliegen und da die ganzen Menschen töten. Nein, jetzt kommt die neue Ära, nämlich die Ankunft der Riesen, der Nephilim oder ein anderes Wort dafür ist Anunnaki. Schon mal gehört? Sehr interessant. Die Wissenschaft und einige Pseudowissenschaftler sagen, die alten Ägypter hatten Kontakt mit Außerirdischen. Und die gaben ihnen die Zahl Pi und die gaben ihnen, wie man die Pyramiden baut und die hatten ein Portal in die andere Welt. Schon mal gehört? Wir wissen, dass das die Dämonen waren, die sich mit den Menschen, mit den Frauen zusammengetan haben und da kamen die Riesen bei raus. Wir wissen, dass die übernatürliches Wissen hatten und eine übernatürliche Macht und den Menschen in übernatürliches Wissen führten, was sie damals nicht wussten. Ja? Man weiß, dass Stonehenge und ein Stonehenge in Amerika auf derselben Linie einmal um die Erde rumgehen. Wie haben die das damals gewusst? Dann bei den Nazca-Indianern, da gibt es eine Landebahn, behaupten sie, ist ewig lang. Dann gibt es viele auf dem Boden in den Staub gemachte Vögel, die man nur aus dem Flugzeug aus erkennt. Wir wissen, was der Teufel vorhat. Wir wissen, was kommt. Und im Buddhismus gibt es eine interessante Lehre, die heißt, dass irgendwann die Götter die bösen Menschen alle von der Erde wegnehmen. Wer bereitet da was vor? Die bösen Menschen. Da meinen die wir. Wir sind dann die bösen Menschen. Die Entrückung kommt bald. Jesus kommt bald wieder. Wir sind nicht 5 vor 12, wir sind 1 vor 12. Und der Teufel bereitet die ganze Welt vor. Er muss ja erklären, wenn plötzlich Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen weg sind, mitsamt allen Kindern bis 19, wo sind die hin? Und an dem Tag, wo die Entrückung stattfindet, spätestens dann wird der Antichrist auftreten. Und die Bibel sagt, er wird durch die Kraft des Teufels mit Zeichen und Wundern am Himmel, an den Sternen, an der Sonne und am Mond wird er Zeichen tun, dass alle die, die noch da sind, verführt werden und glauben, dass er Gott ist oder so ein Art Gott. Zeig mal das erste Bild. Das ist ein Filmplakat von Anunnaki. Ich mache mal kurz Licht aus, dass ihr das seht. Aktueller Film. Könnt ihr selber mal googeln. Ihr seht ja, dass das Viech größer ist als die Menschen. Die neuen Nephilim müssen nicht unbedingt körperlich größer sein, aber sie sind halb Mensch, halb Dämon. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Wiederkommen des Menschensohnes. Also es wird wieder so sein, aber da gehe ich nicht drauf ein, habe ich schon oft drüber gepredigt, wisst ihr alle. So, ich wollte euch das nur mal zeigen. Ihr seht das Raumschiff da unten und ihr seht das wunderschöne, freundliche Wesen, was auf die Erde kommt und die Menschen beglückt. Nächste Bild vom gleichen Film. The Return. The Return. Wer kennt sich mit Englisch aus? Wer weiß, was Return heißt? Die Rückkehr. Die Rückkehr der Anunnaki 2025. Die Rückkehr. Versteht ihr jetzt, warum ich euch das gerade erklärt habe? Weil sie den Menschen weiß machen, die waren mal auf der Erde. Die Menschen haben dann ihren Mist gemacht und jetzt müssen sie zurückkommen, um den Menschen zu sagen, wie es besser geht. Weil der Mensch ja nicht in der Lage ist, das selbst hinzukriegen. Aber ihr seht hier schon diese Wesen und immer ist es irgendwie mit Ägypten verbunden, mit Pharao und so weiter. Ich wollte euch das mal heute Morgen zeigen, weil es interessant ist, du kannst wirklich in Hollywood sehen, wo die Uhr oder wo der Zeiger auf der Weltenuhr ist. Verstanden soweit? Noch jemand eine Frage oder alles soweit? Weil ich gehe dann jetzt ins Wort. Okay? Ich denke, es war mal interessant, das zu sehen und es wird immer mehr. Also Netflix und alle möglichen machen da mittlerweile mit und bringen diese Filme. Ich finde es interessant. Findet ihr das auch interessant? So, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, dass die nicht Gott sind und dass die nicht Außerirdische sind. Es gibt kein außerirdisches Leben. Es gibt nur Leben auf der Erde und es gibt das Leben im Himmel. So, und jetzt gehen wir ins Wort. Seid ihr ready? Hebräer 2 ab Vers 5 in der neuen Genfer. Hebräer 2 ab Vers 5 in der neuen Genfer. Und es ist so toll zu sehen, wie der Vater uns liebt. Glaubt ihr, dass der Vater uns liebt? Der Vater liebt uns so sehr, dass er komplett von Anbeginn einen wunderbaren Plan gefasst hat, zusammen mit Jesus und mit dem Heiligen Geist, um dich zu retten, um dich zu bekommen, um dich in seine Familie zu bekommen. Und hier heißt es, Halleluja, dazu kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt, die zukünftige Welt. Es geht nicht um diese Welt hier, die hat ein Verfallsdatum. Das haben wir uns angeschaut, die letzten paar Wochen, könnt ihr euch erinnern. Alles, was irdisch ist, was geschaffen ist, hat einen Anfang und ein Ende. Und somit ein Verfallsdatum. Was aus dem Himmel ist, ist die Welt außerhalb von Raum und Zeit. Die hat weder Anfang noch Ende. Schwierig für unseren Verstand, das zu verstehen. Aber ja, ist es dazu, kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Weder den Dämonen noch den himmlischen Engeln. Ist das interessant? Wer bleibt dann noch übrig? Ich und du. Ich und du. Du und ich. Und wir zwei. Und noch ein paar andere. Gott hat die zukünftige Welt, die kommen wird, die neue Erde, die erschaffen wird, dir und mir unterstellt. Bis dahin dauert es noch ein kleines bisschen. Es werden noch ein paar gewaltige Dinge passieren. Aber es ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Vers 6. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der es ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn? Wer ist der Menschensohn? Jesus, dass du dich um ihn kümmerst. Interessant, schon im Alten Bund geschrieben. Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Das waren die 33 Jahre auf der Erde, war Jesus eine kurze Zeit geringer als die Engel. Warum war er geringer als die Engel? Weil er auf einmal auch Mundgeruch hatte, auch schwitzte, auch auf die Toilette musste und ein Mensch aus Fleisch und Blut war wie du und ich. Er hat seine himmlische Herrlichkeit verlassen und kam in den Dreck dieser Welt, um dir den Platz im Himmel zu geben, wo die Herrlichkeit ist. Er kam in den Dreck dieser Welt, um dich aus dem Dreck dieser Welt zu erretten und dich vorzubereiten für die Herrlichkeit des Himmels. Ist das nicht cool? Ist das ein guter oder ein schlechter Plan? Ist das Liebe oder ist das Egoismus? Es ist absolute und pure Liebe. Ja? Und ihr müsst euch überlegen, wenn du einen Körper hast, der nie Angst hat, der nie schwitzt, der nie Schmerzen hat, der nie Fleisch und Blut war, und Jesus ist freiwillig bereit, seine Herrlichkeit im Himmel aufzugeben und sich selbst zu erniedrigen, allein schon durch seinen Körper. Er musste 30 Jahre seinen Eltern untertan sein. Er war in der Schule. Er hat dem Vater in der Werkstatt geholfen. Der die Bäume erschuf, der die Blätter erschuf, der die Photosynthese erschuf, musste an Holz rumschnitzeln 30 Jahre. Ich stelle mir das manchmal vor, wie verrückt. Die Dämonen drumherum, Jesus sah die. Und die haben sich bestimmt amüsiert. Guck mal den Sohn Gottes an. Er baut einen Stuhlfuß, lustig. Er hörte die, er sah die. Und es war ihm nicht zu viel, weil er hatte einen Fokus. Gott arbeitet immer fokussiert. Er sah dich, er sah mich und das war das Ziel. Jesus war sich nicht zu schade, in diese Welt zu kommen und seine Herrlichkeit und Ehre aufzugeben, die er im Himmel hatte, um dich zu gewinnen. Das schauen wir uns heute an. Du hast es. Du hast es. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Jesus eingeladen hast, wie in dem Zeugnis gerade von Elena, wenn du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, es gehört dir. Nicht Religion, nicht eine Unterschrift in der Kirche, nicht eine Kindestaufe, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus, wo du ihn eingeladen hast und gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Schuld und meine Sünden. Komm in mein Leben als der Herr, als der Retter. Dann wirst du von Neuem geboren, sagt die Bibel. Und Jesus hat gesagt, wer nicht von Neuem geboren wurde, kann nicht ins Himmelreich eingehen. Und das ist gut so. Er hat ihn eine kleine Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber, hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir hatten hier schon einige Predigten, die uns der Heilige Geist gegeben hat, wo uns gesagt hat, ohne Leid keine Herrlichkeit, ohne Sterben kein Neubeginn, ohne Loslassen kann Gott dir das Neue nicht geben. Die Bibel ist voll von Beispielen. Er sagt zu Abraham, zieh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Wenn Gott heute Morgen zu dir spricht, verkauf dein Haus und dein Auto und dein Boot und verschenk alles und nur noch mit den Klamotten, die du hast, werde ich dir nachher zeigen, wo es hingeht. Da wären wir alle sofort dabei. Wir sagen, hurra, es geht los, ist das schön. Ich lasse meinen ganzen Ballast los, ich verschenke das ganze Geld, wo ich habe oder auch nicht habe. Oder wären wir ein bisschen anders. Wir würden wahrscheinlich, Herr, warst das wirklich du? Herr, ich lege ein Vlies aus. Herr, schick mir 3 schwarze Raben, die jetzt im Kreis fliegen. Gib mir ein Zeichen. Und dann hast du ein Zeichen und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Aber ich brauche noch ein Zeichen, Herr. Und bis deine Zeichen alle ist, der Herr schon wieder weiter. So geht's manchen Christen. Die diskutieren so lange, dass Jesus sagt, ja, ich muss jetzt jemand anders nehmen, der diskutiert zu lang. Weil das ist wie wenn du am Bahnhof stehst und da steht, dein Zug kommt 12.05 Uhr. Da kannst du bis 15:15 diskutieren mit dem Herrn, der Zug ist schon lange weitergefahren. Vielleicht hat er Gnade und es kommt noch mal einer und nimmt dich mit später. Aber hier, eine kurze Zeit wurde er geringer gemacht, aber danach mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Alles ist Jesus unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, den Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, sag mal, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Sag dir das jeden Tag aufs Neue, dir selber. Es gibt nichts, worüber Jesus nicht der Herr ist. Keine Sünde, keine Sucht, keine Vergangenheit, keine Erziehung, keine Vorfahren. Egal, wo du herkommst, vergiss nie, der Teufel erinnert dich immer an deine Vergangenheit. Weil die kennt er. Er will dich immer daran erinnern, du kommst aus einer schlechten Familie, du hattest schlechte Eltern, du hast eine schlechte Kindheit, du hast einen schlechten Schulabschluss. All das interessiert Gott nicht. Gott erinnert dich nie an deine Vergangenheit, schon mal festgestellt. Immer nur an deine Zukunft. Wie ist deine Zukunft? Gut. Deine Zukunft, die ist heute. Deine Zukunft ist heute. Deine Zukunft ist heute. Amen. Deine Zukunft ist heute. Amen. Soll ich noch eine Stunde weitermachen? Bis es Klick macht, bis es reinfällt in dein Herz. Deine Zukunft ist heute. Heute ist deine Zukunft. Wenn du heute trainierst, hast du morgen mehr Muskeln. Wenn du heute das Wort Gottes in dein Herz lässt, hast du morgen mehr Glauben. Oder einen freieren Glauben, der nicht so belastet ist. Wenn du heute mit Jesus Liebe hast und ihm sagst, Jesus, ich liebe dich so sehr, stehst du morgen auf mit einem besseren Gefühl. Leute, du baust heute deine Zukunft. Heute Morgen sagt der Heilige Geist mir einen Satz, mir. Sag mir, Thomas, es kann dir nicht schlecht gehen, außer du lässt es zu. Mir geht's schlecht, wenn ich nicht Bibel lese und wenn ich nicht bete. Und ihr wisst das Programm, das Telefon klingelt hier, da, alle Ablenkungen. Und dann stehe ich irgendwann da und denke, mir geht's nicht gut. Ich habe auch die Tage und die Stunden. Und dann kommt immer der Feind und sagt, der ist schuld und der ist schuld, der ruft mich nicht an und der fragt nicht, wie es mir geht. Das ist nicht der Punkt. Ich habe nicht nach Gott gefragt, ich habe bei ihm nicht angerufen, das ist das Problem. Das ist die Baustelle, nicht die anderen, ich bin die Baustelle. Und genauso wie ich was lassen kann, kann ich etwas tun. Ich kann meine Zukunft bauen. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Allerdings ist das Gegenwärtige für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Es ist eine Tatsache, der Teufel war schon im Gericht. Jesus hat gesagt, der Teufel ist gerichtet, aber die Vollstreckung des Urteils hat noch nicht stattgefunden. Aber wir werden es erleben. Wir werden es erleben, wie er gefangen genommen wird und in die Hölle geworfen. Wir werden dabei sein. Und das wird ein Tag voller Freude werden. Nicht nur für uns, sondern für den ganzen Himmel. Freust dich drauf? Wenn er kommt, erinnere ihn daran. Es gibt nichts, was ihn mehr ärgert, wenn er kommt, als wenn du ihm seine Zukunft sagst. Manche, die binden und machen und tun, sag ihm doch einfach, oh, ich freue mich so, wenn dein Feuer brennt und du stinkst in den Flammen. Halleluja, dein Topf, der wird glühen, mein Freund. Das ärgert ihn so, weil er verkauft sich ja der ganzen Welt als der Herrscher. Ich habe ein Aussteigervideo gesehen von einem Illuminaten. Hat er erzählt, bevor du Satanspriester werden kannst, musst du erst katholischer Priester werden. Und alle Wege führen nach Rom. Der Vatikan ist der größte satanische Anbetungsort dieser Erde. Da hat es die meisten Ansammlungen der Dämonen. Und von da aus läuft alles. Und er hat offenbart, Südamerika ist der größte Drogenproduzent der Welt. Warum? Katholisch. Der Vatikan steuert es. Ich kenne einen Mann, ich darf nicht zu viel erzählen, der hatte ein Business in der Welt. Und einmal im Monat kam ein Pater aus dem Vatikan und hat 100.000 Euro gewaschen. Geldwäsche, ein Pater aus, direkt ab vom Vatikan. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel da läuft. Und es wird alles ans Licht kommen. Alles. Alles kommt ans Licht. Alles. Spätestens im jüngsten Gericht. Ihr werdet Bauklötze staunen, was da alles so lief. Wer da alles mit wem zusammengehört. Hinterm Vorhang, vom Vorhang streiten sie, hinterm Vorhang sind sie miteinander verwandt. Können sie alle zu einer Familie, nicht zu der himmlischen, sondern zu der satanischen. Aber Jesus ist der Herr und es wird kommen, es wird sichtbar werden. Eines jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens. Ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ihr müsst euch das, ich weiß nicht, ob euer Verstand das begreifen kann. Bevor Jesus auf die Erde kam, war er ja schon in der Herrlichkeit des Vaters. Aber er war noch nicht verherrlicht, wie er jetzt verherrlicht ist. Denn er war nur Sohn. Nur in Anführungsstriche. Da gibt es kein Wort für. Der Vater liebt ihn vollkommen. Aber als er ans Kreuz ging und bereit war, die Menschheit zu erlösen, sagt der Vater, jetzt darfst du dich zu meiner Rechten setzen. Der Ehrenplatz, den Satan immer wollte, als er noch Luzifer war. Der war reserviert. Für wen? Für Jesus. Warum? Weil er sich setzte. Warum setzte sich Jesus nach der Auferstehung? Weil er es vollbracht hat. Es gibt keinen Job mehr für ihn. Er hat es vollbracht. Er tut immer noch Dinge. Er ist unser hoher Priester und ist ein Fürbitte. Aber er versteht, was ich sagen will. Und durch sein Leiden, nur durch Leiden und Sterben, kann Helligkeit existieren oder in Existenz kommen. Schaut mal in euer Leben. Schon mal abgestorben? Schon mal irgendwas gestorben in deinem Leben? Einmal? Alles im Reich Gottes ist ein Sterbeprozess. Charakterschule ist ein Sterbeprozess. Jesus nachfolgen ist ein Sterbeprozess. Jesus nachfolgen ist nicht happy clappy Party rund um die Uhr. Jesus nachfolgen bedeutet Tränen, Leid, aber nicht Tränen und Leid wie die Welt. Die Welt leidet auch und weint um sich selbst. So wie Judas Ischariot. Petrus weinte um den Herrn. Und wenn wir durch Leid gehen, hat es immer ein höheres Ziel. Früher habe ich rebelliert und gebockt, wenn Gott mich durch Leid geführt hat. Habe mich aufgeregt und habe mich bei ihm beschwert, weil ich nicht verstanden habe, dass das, was er gerade tut durch Leid und Sterbeprozesse, ist das, wo er mich hinführen will. Schaut euch Petrus an. Petrus war immer der Erste am Reden, der Letzte am Denken. Der ist immer rausgeschossen und hat geplappert. War immer der Erste. Und er sagte, Herr, ich werde für dich sterben. Der sagte nicht, Herr, ich werde für dich sterben, weil er das glaubte, sondern er hat sich über die anderen Jünger überhoben. Sagte, keiner von denen hat den Arsch in der Hose für dich zu sterben, aber ich, der große Petrus. Wo muss der durch? Ehe der Hahn kräht, wirst du, Petrus. Je mehr wir uns anmaßen, desto tiefer fallen wir. Aber das war trotzdem gut, weil Gott ihn liebt. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du dich dereinst bekehrst, ganz wichtiger Satz, stärke deine Brüder. Um was ging es? Nur jemand, der tief gefallen ist, der im Leid war, versteht dich in deinem Leid. Nur jemand, der selber durch das Leid ist, kann dich annehmen und dich trösten. Jeder andere sagt, stell dich nicht so an. Indianer kennt keinen Schmerz. Schon mal so Sprüche gehört? Gibt es auch in der christlichen Welt. Katastrophe, ja. Und nur durch Leid und Sterbeprozesse kommen wir zur Herrlichkeit. Aber wir kommen zur Herrlichkeit. Und das ist der Unterschied zwischen Christen, die einen Schatz im Himmel sammeln und die mit leeren Taschen oben ankommen. Aber immerhin, sie kommen oben an. Es ist besser, du bist gerettet mit leeren Taschen, als dass du verloren gehst. Aber besser ist es, du sammelst dir Schätze im Himmel. Es gibt keinen einzigen in der Bibel, angefangen von Abraham, Mose, wie sie alle heißen, Josef. Alle durch Leid. Mose bringt einen rum, rennt 40 Jahre weg. Vom Pharao-Palast in die Wüste. 40 Jahre lang, bis Gott ihn zurückruft. Josef kriegt eine Prophetie. Deine Brüder werden sich alle vor dir verbeugen. Und er war so weise, das sofort zu erzählen. Und seine Brüder haben genau das mit ihm gemacht, was zu erwarten war. Sie haben ihn verkauft. Und dann wird er wieder enttäuscht und wieder enttäuscht. Dann kommt er zum Hof des Pharao. Von dem Verwalter will seine Frau mit ihm ins Bett. Er lehnt es ab. Sie behauptet, er wollte mit mir ins Bett. Dann wird er ins Gefängnis geworfen, obwohl der Verwalter wusste, das würde er nie tun, weil er ihn und seinen Gott kannte. Also er geht von Leid zu Leid zu Leid, bis sein Herz so im Schnitzelklopfenprozess war, dass er so voller Erbarmen und Liebe war, dass er seine Brüder, die ihn verkauft haben, umarmen konnte und sagen, ist alles gut. Kommt her, ich habe euch lieb. Leute, das sind Prozesse, die sind nicht leicht, die sind nicht einfach. Stimmt's? Es sind brutalste Prozesse, aber Gott sieht seine Herrlichkeit in dir. Und er arbeitet. Und du hast heute Morgen bekannt, ich hab's. Du hast es. Manchmal rebellieren wir, manchmal bocken wir, manchmal sind wir enttäuscht. Aber letztendlich, wenn wir immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschieht, nicht mein Wille, dein Wille geschieht, dann kommen wir ans Ziel. Jesus fragte Petrus dreimal, liebst du mich? Nicht, weil er nicht wusste, er liebt ihn nicht. Er antwortete zweimal mit Philia. Ihr wisst, im Griechischen gibt es vier Worte für Liebe. Er antwortete mit Philia. Er hat es noch nicht verstanden. Freundesliebe. Und dann zum Schluss sagte Agape. Die bedingungslose göttliche Liebe. Bedingungslos. 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 Warum sagt man zum Beispiel 45 Deutschland und Japan haben bedingungslos kapituliert? Das heißt, die Alliierten haben gewonnen und ihr Deutschen, ihr könnt jetzt fordern, was ihr wollt. Ihr habt nichts mehr zu sagen. Ihr seid jeglicher Macht beraubt. Und genauso ist es, wenn wir bedingungslos Gott sagen, ich erlaube es dir. Glaub mir, er wird dich daran erinnern. Aber genau da will er dich haben. Dass alles Thomas stirbt und Christus bleibt übrig. Und ich bin überzeugt, es gibt nicht viele Menschen auf diesem, oder nicht viele Christen, muss ich sagen. Ich bin überzeugt, es gibt nicht viele Christen, die da bereit sind dazu. Die sagen, Herr, und wenn sie rausgehen, ist der Herr vergessen. Ich will aber diese Frau heiraten. Und dann machen sie es mit aller Gewalt. Ich will aber das, ich will aber das, ich will aber, ich will, ich will, ich will. Und dann, wenn es in die Hose geht, dann stehen sie immer da und weinen und sagen, Thomas, kannst du für mich beten? Bet selber. Sag, Herr, ich habe meinen Willen durchgesetzt. Wenn du deinen Willen durchsetzt, kommt immer Mist dabei raus. Kommt da Mist bei raus. Da kommt Mist bei raus. Da kommt Mist bei raus. Da kommt Mist bei raus. Ich wollte ja als Kind immer abhauen nach Amerika. Und immer habe ich gesagt, irgendwann gehe ich nach Amerika. Dann bin ich bei der Bundeswehr und kriege die Stelle angeboten, 3 Jahre Amerika. Ich bin zu Bärbel, sag Bärbel, sollen wir nach Amerika 3 Jahre? Und ich sage, wir beten drüber. Ich werde das nie vergessen, ich habe es nicht verstanden. Ich war bei einem Propheten und gesagt, lass uns bitte beten darüber. Und dann kam ein paar Jahre, ah, das ist gut. Und da habe ich den Herrn selber gefragt und er sagte zu mir, ich werde es nie vergessen, wenn du willst, Thomas, wenn du willst, ich kann es machen. Ich habe mich gefreut, der Herr ist auf meiner Seite, Halleluja. Ich kriege die Zusage, wir gehen 3 Jahre nach Amerika, verdiene Schweinegeld. Gleich mal mehrere 10.000 Mark geschenkt bekommen vom Staat, ich nenne es mal so. Gleich rüber, Motorrad gekauft, Auto gekauft, Sternanlage, alles gekauft, was ich nie hatte. Total durchgedreht. Wo habe ich geendet? Im Puff bei den Nutten. Schwein rausgelassen. Habe wieder angefangen zu koksen, war voll auf Abwägen. Nach einem halben Jahr, Vanessa war gerade auf der Welt, habe ich gewusst, meine Ehe ist kaputt, mein Leben ist kaputt, ich koks wieder. Keiner wusste das, immer schön Uniform, immer nach außen. Ich habe meinen Dienst, war immer pünktlich, habe nie gefehlt. Aber jeder Scheiß von früher war wieder da. Warum? Weil der Teufel dich an dein altes Leben erinnert, nicht an deine Zukunft. Er will, dass du das machst, was du gemacht hast vor deiner Bekehrung, weil da kennt er sich mit aus. Halbes Jahr davor habe ich gesagt, Bärbel, entweder wir klemmen jetzt den Hintern zusammen und wir retten unsere Ehe oder das war's. Und ich wollte immer ein besserer Vater sein wie mein Vater. Und ich wusste, Vanessa ist gerade auf die Welt gekommen und ich bin das größte Arschloch, was gerade rumläuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß noch, wir fahren zu fünft zugekokst zum Puff. Und auf einmal höre ich den Teufel reden. Metallica lief im Auto, volle Kanne aufgedreht. Hast du kein Wort verstanden? Und ich habe eine Vision und ich sehe den Teufel, wie er auf mich zukommt und zu mir sagt, so, und jetzt schwör Jesus ab. Und ich muss dazu sagen, ich habe da geglaubt in diesem Zustand, ich habe meine Errettung verloren. Ich war 100% überzeugt, ich habe meine Errettung verloren. Solche Lehre hatte ich damals auch noch. Und ich hörte, wie der Teufel sagt, schwör jetzt Jesus ab. Du hast nichts mehr zu verlieren, der will nichts mehr von dir. Du hast ihn so enttäuscht. Und ich wusste, in meinem Herz war, nein, ich schwör ihm nicht ab. Weil es hat er nicht verdient. Ich bin der Drecksack, nicht er. Er hat nichts falsch gemacht. Ich. Und dann wupp, war der Teufel weg. Und dann sind wir dahin. Das war das letzte Mal. Ich sage, ich kann nicht mehr mit. Da ist auch nichts gelaufen an dem Abend. Ich war durch. Wenn der Teufel bei dir war, bist du durch. Und ich war ganz unten angeklangt. Jahre später hat Jesus zu mir gesagt, Thomas, in diesem Moment hast du dem Teufel bis aufs Blut widerstanden. Du hattest nichts mehr zu verlieren. Du warst ganz unten. Und du hast mich nicht abgelehnt oder abgeschwört. Ich bin da nicht stolz drauf, glaub mir das. Aber ich habe durch alles in meinem Leben und alles, was ich euch predige, durch Tränen und Leid und Schmerz gelernt. Und dann haben wir uns zusammengeklemmt. Ich habe gesagt, wir kappen alle Freundschaften. Ich bin mit keinem mehr mit. Wir haben alles gecancelt und gesagt, wir bleiben jetzt zu Hause. Das letzte halbe Jahr und wir freuen uns auf Deutschland. Gott sei Dank lassen wir das hinter uns. Der Traum Amerika. Und dann sind wir auf Wohnungsbesichtigungsreise hierher geflogen, haben eine Wohnung gesucht und dann kamen wir in eine Gemeinde, wo meine Schwester war, in Gottesdienst. Werde ich nie vergessen. Ich hatte ein gelbes T-Shirt an. Und da steht der Pastor vorne, ich habe den noch nie gesehen, der mich auch nicht. Sagte, ihr zwei da hinten seid ein Ehepaar. Und wir so, ja, ihr werdet mal Ehepaare dienen und Heilung in Ehen bringen. Und ich bin so gesagt, der hat überhaupt keine Ahnung, der Mann. Bärbel und ich haben uns angeguckt, wir haben uns beide geschämt. Ich habe gedacht, was erzählt der für Mist? Aber wisst ihr, wie gut Gott ist? Gott redet in deine Situation, wann er die Lust dazu hat und nicht, wann du heilig bist. Amen. Wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder. Habe ich mich bekehrt? Ja, Halleluja, Gott sei Dank. Und irgendwann, Jahre danach, wo ich so ein ganz tolles, ich hatte viele Thomas-Momente, du auch schon mal? Ich bin so da gesessen und habe gesagt, Herr, du hättest doch machen können, dass ich nicht nach Amerika gehe. Wenn du es verhindert hättest, wäre das alles nicht passiert. Eigentlich bist du schuld. Gell, so sind wir. Genau so sind wir. Wie kleine Kinder. Wir suchen immer einen. Eva, was hast du getan? Adam, was hast du getan? Eva hat mir die Frucht. Eva, was hast du getan? Die Schlange war's. Die Schlange hat sich rumgeredet. Mist, niemand mehr da. Ja, kennen wir das Spiel? Und dann sagt Gott zu mir, kannst du dich an meine Worte erinnern? Dann sagte ich, ja. Und dann boah, ging es mir auf, wie eine Lichtbombe. Wenn du willst, hat er gesagt, wenn du willst. Er hat nicht gesagt, ich will. Er hat nicht gesagt, so spricht der Herr, ich schicke dich nach Amerika. Er hat gesagt, wenn du willst. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so gut ist, dass er dir den Wunsch, den größten, ich sag mal weltlichen Wunsch deines Herzens erfüllt, obwohl er weiß, du wirst ihm in den Rücken fallen? Der verlorene Sohn, gib mir meine Erbe, lass mich zu den Frauen, zu, ne? Selbe Geschichte. Aber Gott hat nie aufgehört. Und wo ich ganz am untersten Tiefpunkt war, ruft mich mein kleiner Bruder an. Der hat mich immer um Geld angeschnurrt. Kannst du mir Geld schicken? Ich habe ihm dauernd Geld geschickt. Da ging mir schon auf die Nerven. Ans Telefon habe ich, oh, the money man ruft wieder an. Ich habe gedacht, ich bin JR. Versteht ihr? Ich war ja nicht mehr normal im Kopf. Aber und dann sagt er mir eine Bibelstelle. Eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich wieder sammeln. Ich habe den Hörer fallen lassen, ich bin fast umgefallen vor Schreck. Weil genau das war mein Zustand. Der wusste von nichts. Der wusste von nichts. Und ich wusste genau, in dem Moment hat Gott gerade zu mir geredet. Ich habe dich eine kleine Weile verlassen. Ja, manchmal muss Gott mal seinen Blick abwenden, wenn wir unmöglich sind. Aber er ist nie weg. Aber mit großem Erbarmen, sag mal mit großem Erbarmen, kommt er wieder zu dir. Du musst nicht erst ganz tief unten ankommen. Spar dir diese Tränen, spar dir dieses Leid. Ist Gott gut? Und da habe ich erst verstanden, wie gut Gott ist. Stell dir vor, er hätte gesagt, nein, Thomas, du darfst nicht gehen, du bleibst hier. Ich garantiere dir, ich kenne mich am besten. Ich hätte heute noch meine Momente, wo ich sagen würde, wenn Gott damals nur, dann wäre ich mal 3 Jahre in Amerika gewesen. Ach, wäre das schön gewesen. Aber Gott hat Nein gesagt, er muss ja immer Nein sagen. Ich würde das natürlich wunderschön religiös verpacken, wie du auch. Der Herr, der spricht, mal gefällt es mir, mal nicht. Ein Spielverderber, genau. Ich verstehe das bis heute nicht, warum, das wäre so gut gewesen für mich. Ich hätte Englisch gelernt, ich hätte da, ich hätte da, ich hätte da, ich hätte da. Gott weiß es, Amen. Wow. Wo sind wir? Vers 9. Eines jedoch sehen wir bereits, er selbst Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen. Haben wir uns das vor 2 Sonntagen angeguckt, den Tod? Jesus hat den Tod auf sich genommen. Hier nochmal eine Bestätigung, nicht in sich, auf sich. Deine Schuld und dein Sterben hat er auf sich genommen, um dich zu retten und zu erlösen, weil er selber war ja ohne Sünde. Er hat den Tod auf sich genommen. Stell dir das mal vor. Geh mal raus und frag jemanden, sag du, nachher kommen da welche, die wollen mich erschießen. Wärst du bereit, dass du sagst, erschießt mich? Da wirst du wahrscheinlich keinen finden. Aber Jesus war freiwillig, ohne dass du ihn gebeten hast, bereit, den Tod auf sich zu nehmen. Was ist der Tod? Wer weiß es noch? Eine Person und eine ekelhafte und eine widerliche und eine noch dazu. Der Tod ist eine Kraft, eine Power. Es ist ähnlich wie der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, hat nur Gutes für dich. Der Tod ist widerlich. Er kommt in Emotionen, er kommt über ganze Länder. Er kann durch Krankheit wirken. Er hat viele Formen, wo er wirkt. Die meisten Selbstmörder, die haben den Tod schon vorher um sich rum. Und er redet zu ihnen und sagt, ich bin dein einziger Ausweg. Bring dich um, dann wird alles besser. Wird es dann besser? Es wird noch viel schlimmer wie vorher. Wenn sie nicht errettet sind, sind sie verloren. Ewig in der Hölle. Und er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Wir schauen auch noch gleich an, wer sein Boss ist. Damit durch Gottes Gnade, lies was hier steht, allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Jesus nahm den Tod auf sich, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Durch Christus, nicht durch eine Kirche, nicht durch eine Unterschrift, nicht durch eine Babytaufe, sondern allein, vorhin habe ich schon erklärt, in der Beziehung zu Jesus. Und der Teufel tut alles, um da Witze drüber zu machen, das lächerlich zu machen und damit die Menschen nie zu dem Punkt kommen, wo sie erkennen, dass Christus der Herr ist. Jesus ist einer von vielen in der Welt, ein Guru unter vielen, Nein, er war der einzige Gott, der auf die Erde kam, um Mensch zu werden, um die Menschen zu erlösen. Alle anderen sagen, der Mensch, du musst Gott werden. Alle Menschen wollen Götter werden. Der Pharao behauptet, er ist ein Gott. Der Inka-Gott hat behauptet, er ist ein Gott. Die Germanengötter oder Stammesführer haben behauptet, sie sind Gott, sind Nachfahre von Odin und Labersülz. Jesus hat uns erlöst. Amen. Halleluja. Nächster Vers. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Gott hat in dir nicht nur einen Ursprung, der hat nicht angefangen und gibt dann auf und sagt, na, mit dem Thomas ist das schwierig, lassen wir mal sein. So wie wir sind. Wir sind so. Wir versprechen Menschen viel. Wir heiraten, geben ein Eheversprechen, bis dass der Tod uns scheidet. Und nächste Woche gibt es schon wieder eine andere Mutter mit einer anderen schönen Tochter oder mit einem anderen schönen Sohn. Und dann ändern wir unsere Meinung oder was auch immer das alles sein kann. Ja, ich möchte niemand zu nahe treten, aber leider ist es in der Welt so. Ja? Aber Jesus hat einen Ursprung und ein Ziel und es freut mich so, dass ich weiß, Gott hat mit meinem Leben ein Ziel. Ich lebe nicht ziellos, ich lebe nicht planlos, ich lebe in der Berufung, die Gott für mich hat. Das solltest du auch. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Du hast es. Gott möchte dich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Nicht ich, nicht eine Kirche, nicht eine Organisation. Gott möchte dich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Wie funktioniert das? Indem du dich da einklickst und du danach fragst. Wir können eine WhatsApp-Gruppe gründen, wenn du dich nicht einklickst, bist du nicht dabei. Ja, die haben mich nicht reingelassen. Doch, du musst draufklicken. Und Gott lässt dich auch rein. Du musst nur draufklicken im Geist. Du musst dich einloggen. Du musst dir dein Passwort merken. Du musst sagen, ja, ich mache mit, ich bin dabei. Oder Skype oder was es alles heute gibt. Die Leute damals hatten das nicht. Das war schwer zu erklären. Aber heute verstehen wir das. Du bist mittendrin. Oh, ich liebe das Wort Gottes, du auch. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, seht ihr, dass es ein Plan war und nicht planlos? Manchmal denken wir so, Gott hat plötzlich festgestellt, der Mensch sündigt, jetzt muss er irgendwas machen, um zu helfen. Nein, er wusste das schon von Anfang an. Um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben, nochmal, durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Halleluja. Ist das gut? Das ist gut. Gott sei Dank hat Jesus nicht abgelehnt. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden. Er, der sie heiligt. Meine Heiligkeit kommt nicht von mir oder von meiner Werksgerechtigkeit. Das ist Religion. Gestern hatte ich ein Gespräch, habe ich gesagt, Jesus braucht keine Religion. Und die Religion braucht Jesus nicht. Verstanden? Wenn du Religion haben willst, kannst du Jesus weglassen. Religion ist eine Pyramide, funktioniert immer mit Leistung von unten nach oben. Jesus hat mit Pyramide und mit Leistung nichts zu tun. Du nimmst einfach nur das an, was er getan hat. Dafür kannst du nichts tun. Du kannst für deine Errettung nichts tun. Du kannst für deinen weiteren Lebensweg, um das besser zu machen, im Prinzip nichts tun. Natürlich, ich meine, beten und Bibel lesen, ihr versteht mich schon, aber du kannst nicht sagen, ich mache jetzt dies und das und dann wird alles viel besser. Nein, es ist aus Gnade. Wir sind aus Gnade gerettet. Das heißt, ein anderer hat bezahlt und du empfängst. Du kannst nur empfangen. Seht ihr, wie der Teufel immer wieder kommt in christliche Organisationen und sie verdirbt, Gemeinden, Kirchen und so weiter und switcht von Gnade in Leistung. Immer und immer wieder hat er diesen Prozess. Und die Leute fallen drauf rein, weil sie nicht denken. Ist krass. Der letzte Papst hat vor 2 oder 3 Jahren gesagt, es ist gefährlich für jeden Christ, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Die rennen immer noch zum Petersplatz und freuen sich und laufen am Grab vorbei und geben Zeugnis im Fernsehen. Oh, ich war am Grab. Da hat er sich aber gefreut in der Hölle. Wir folgen nicht Menschen. Wir folgen einzig und alleine Jesus Christus. Und er heiligt uns. Er geht mit uns diesen Weg, diesen Prozess. Nämlich wir alle haben denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Wow, ist das cool. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Haben wir das heute gemacht? Weißt du, Lobpreis ist ein Ausdruck deiner Dankbarkeit und deiner innigen Beziehung, deiner Liebesbeziehung zu Jesus. Ich weiß ganz genau, das weiß ich, weil ich selber da durch bin, durch den Prozess. Wenn jemand nicht anbeten kann und nicht dem Lobpreis Hände hebt und nicht dasteht oder in seinem Herzen offen ist. Hände heben heißt ja nicht, mein Herz ist offen. Aber ich kann nicht anders als meine Hände heben, wenn ich Jesus anbete, weil ich Freude habe. Ja, und das muss raus. Wenn jemand das nicht kann, dann stimmt was mit der Beziehung zu Jesus nicht. Wenn ich jemand nicht dankbar bin, der kann mir heute ein Auto schenken, wenn ich bockig bin, freue ich mich über das Auto überhaupt nicht. Und ich kann auch nicht Danke sagen, ich kann demjenigen auch nicht ins Gesicht schauen, stimmt's? Weil ich bockig bin. Und es ist egal, ob das ein Golf oder eine S-Klasse ist oder sonst irgendein Auto. Oder ein Ring oder eine Kette oder was auch immer. Ich bin bockig, Punkt. Wenn ich mit Gott bockig bin, weil ich nicht verstanden habe, wie sehr er mich liebt, kann ich nicht anbeten. Ich habe Jahre meines Lebens im Lobpreis verbracht. Ich habe Nase gebohrt. Ich habe zum Fenster rausgeguckt. Ich nehme mich als Beispiel und habe jahrelang nicht verstanden, was machen die hier alle? Warum heben die Hände? Warum singen die Lieder? Mir war das peinlich. Ich habe keinen Bock gehabt, meine Hände zu heben. Warum? Noch ein Lied. Und habe immer gedacht, ah, jetzt ist aus. Dann noch ein Lied. Ich weiß nicht, ich bin als Geschneider. Noch ein Lied, noch ein Lied. Heute kann es mir gar nicht lang genug sein. Ich hatte jahrelang nicht verstanden, was da läuft. Heute weiß ich das. Und heute liebe ich es. Und es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal meine Hand hoch habe. Ich erst die eine Hand so und dann habe ich immer so. Weil der Teufel hat immer gesagt, die Leute beobachten dich. Die finden es komisch. Die haben aber alle die Augen zugehabt. Da hat mich keiner beobachtet. Die waren nämlich schon längst weiter wie ich. Dann irgendwann habe ich es geschafft, die zweite Hand so ein bisschen. Und dann sind die ein bisschen hochgerutscht. Dann habe ich so, oh, habe ich so gemerkt, es tut mir ganz gut, wenn ich mich öffne. Und dann habe ich wieder runter und dann habe ich wieder überlegt, ist das richtig, ist das, boah, Hilfe. Aber immerhin, ich war ein schwieriges Kind für Gott, kein leichtes. Ich war ein sehr bockiges, trotziges Kind. Aber er hat nicht aufgegeben. Und Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und er sagt, ich möchte dich mitten in der Gemeinde preisen und will dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Wow, ich gehöre dazu, du hast es. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Ich habe euch erzählt, beim Militär, die besten Ausbilder sind nicht die, die da stehen und sagen, runter in den Matsch, durch den Stacheldraht los. Das kann jeder. Da gibt es auch in der Gemeinde genug. Du musst mehr beten, Bruder, du musst mehr dies. Aber der beste Ausbilder ist der, der als Anfang in den Matsch fällt, durchrobbt und sagt, so und jetzt ihr. Das ist der beste Ausbilder. Du hast keine Ausrede mehr. Wenn er da nur steht und sagt, machen Sie mal, denkt jeder, der Dreck sagt, der soll selber rein. Aber Jesus kam in den Dreck dieser Welt. Jesus kam in den Dreck dieser Welt, habe ich euch gerade am Anfang gesagt. Er wurde Fleisch und Blut, weil nur so ging es. Er wurde Fleisch und Blut und ist auch ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und jetzt kommt's. So konnte er durch den Tod, seinen Tod, den entmachten, der mit Hilfe des Todes, die Person Tod, seine Macht ausübt, nämlich der Teufel. Wer ist der Chef vom Tod? Der Teufel. Der Teufel ist der Chef vom Tod. Wer hat den Tod entmachtet? Jesus. Wer wird den Teufel entmachten? Jesus. Wir werden das alles erleben. Leute, das wird richtig cool. Das ist, hört sich ein bisschen an wie Science Fiction, aber lieber bei Gott Science Fiction wie bei in der Welt, oder? Ich glaube das, was die Bibel mir sagt. Und die beiden sind Freunde. Der Teufel und der Tod sind Freunde, die machen alles zusammen, die lieben ihr gegenseitiges Geschäft, wie zwei Mafiosi-Bosse. Die sagen, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Mir gehört die südliche Stadt, dir die nördliche. Mir gehört der Westteil, dir der Ostteil. Egal wie, Hauptsache wir herrschen. Und Jesus ist gekommen, um beide zu entmachten, damit du Frieden hast. Das schauen wir uns jetzt an. Nämlich der Teufel, 15. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Halleluja. Die ganze Welt hat Angst vom Sterben. Ich nicht. Hatte ich noch nie, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die meisten Menschen, mit denen ich rede, haben Angst vor dem Tod. Ich freue mich. Ich lese manchmal Todesannoncen und denke, Mann, der hat's gut, der hat's hinter sich. Und wenn dann jemand zuhört, wenn ich laut denke, hey, tu mal, was mit dir los? Ja, du darfst mich nicht als Maßstab nehmen. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin noch hier, ich bleibe hier, solange wie Gott mir Zeit gibt. Aber ich freue mich auf das, was kommt. Mein Fokus ist das, was kommt, nicht das, was hier ist. Ich bin nicht von dieser Welt, sagt die Bibel. Wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist so cool. Vers 16. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind. Und da musst du jetzt Dämonen hinschreiben. Ja? Im Übrigen sind es nicht die Dämonen, denen er zu Hilfe kommt. Die sind ja auch verloren. Den Engeln Gottes, die errettet sind, muss Jesus nicht zur Hilfe kommen. Das versteht ihr, oder? Das Wort Dämonen gibt es erst mit dem Griechischen und später, aber das erklären wir jetzt nicht. Ihr versteht, dass es hier um die Dämonen geht. Also die Dämonen werden nicht errettet. Der Teufel auch nicht. Sondern Jesus starb für uns. Er starb für uns. Und für uns ist er zur Hilfe gekommen. Sondern die Nachkommen Abrahams. Wer sind die Nachkommen Abrahams? Wir, alle, die glauben. Es geht nicht um die natürlichen Nachkommen Abrahams, es geht um die geistigen Nachkommen Abrahams, die Kinder des Glaubens. Das sind die wahren und echten Kinder Abrahams. Das sind die, um die es geht. Für die ist Jesus gekommen. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Jesus war in jeder Hinsicht gleich wie jeder Mensch. Manche denken immer, der war anders. Nein, der war genau gleich. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten, für dich und für mich. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Oh, ist das cool. Das ist der vorletzte Vers, kommen wir zum letzten. Ist das cool, dass er mein Hohepriester ist? Ich brauche nicht zum Pfarrer gehen und meine Sünden bekennen. Ich gehe zu dem, der die Sünden bezahlt hat. Amen. Ich hasse Religion in jeder Form. Weil sie führt nicht zu Gott, sie führt weg von Gott. Und es ist so cool, dass Gott in unser Leben gekommen ist. Du hast es. Amen. Hast du es oder hast du es nicht? Bekenne es, ich hab's. Ich habe das ewige Leben, ich habe die Errettung, ich habe die Versöhnung, ich habe die Vergebung der Sünden, ich habe das Erbe als Sohn Gottes. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers und dann gibt's Habba. Und weil er selbst gelitten hat, und Versuchungen ausgesetzt war. Er war diesen Versuchungen, alle Versuchungen, die es gibt in dieser Welt. Drogen, Alkohol, Frauen, Anerkennung, Manipulation. All diese Dinge, nennen sie, alle, die da einfallen, war Jesus ausgesetzt. Die Bibel sagt, alles, was Jesus tat, die Bücher dieser Welt, würden nicht ausreichen, was er in den 3 Jahren getan hat. Wir haben nur einen Bruchteil in den 4 Evangelien von dem, was Jesus tat. Ein Bruchteil und es reicht. Aber Jesus tat so viel mehr. Das kann man sich fast nicht vorstellen, gell? Aber er ist Gott und er ist Sohn. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, das glaube ich bist du heute Morgen und ich, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ich habe immer wieder Gespräche mit Christen, die sagen, ich kann nicht. Die geschehen nach den Worten deines Mundes. Du kannst aber auch sagen, ich kann nicht und dann ist das gut. Und dann sagst du dazu, aber er kann. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Was ich nicht kann, kann er. Und er kann es in mir vollbringen. Ich überwinde weit durch den, der mich stark macht, Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der, der das gute Werk in mir angefangen hat, wird es auch beenden oder vollenden. Das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Nicht das Gute, was ich tun will, tue ich, sondern das Böse tue ich. Aber Herr, du wirst mich erlösen von diesem todverfallenen Leib. Du wirst mich rausholen. Du vergibst mir all meine Schuld und meine Sünde. Amen. Halleluja. Staub abschütteln, weitermachen. Auf Jesus schauen, den Anfänger und Veränder deines Glaubens. Nicht der Thomas, nicht die Church of the River, nicht irgendwas, sondern einzig und allein Jesus Christus, der Messias. Jetzt beten wir miteinander. Vielleicht ist es für jemand hier, vielleicht ist es auch für jemand im Internet. Wir beten jetzt ein Übergabegebet. Und das ist mit auf der Aufnahme. Ich spüre das heute. Das mache ich ganz selten, aber ich spüre es heute Morgen. Dass wir miteinander beten. Beten wir das miteinander? Ich bete vor, ihr betet nach. Herr Jesus Christus, komme heute Morgen zu dir und ich habe erkannt, ich bin ein Sünder. Oder ich war religiös verdreht, lebte in Selbstgerechtigkeit, dachte, ich wäre ein guter Mensch. Aber ich habe jetzt erkannt, dass ich dich brauche als meinen Erlöser. Und so nehme ich dein Erlösungswerk am Kreuz an und sage, komm du als Herr in mein Leben. Wasch mich rein mit deinem Blut. Vergib mir alle Schuld und Sünde. Und sei du ab jetzt der Herr in meinem Leben. Mein Leben gehört dir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. Wenn der Teufel kommt und sagt, du hast es nicht mehr, sagst ihm, ich hab's. Der Schuldschein hängt am Kreuz. Uns geht's gut. Und wir gehen auf einen guten Weg. Auch wenn es manchmal Tränen und Leid kostet, so ist es auch mit der Kindergeburt. Jesus sagt, wenn die Mama Schmerzen hat, in den Wehen liegt, ist brutal. Aber wenn das Kind da ist, in der Sekunde, wo sie das Kind im Arm hat, ist alles vergessen. Manchmal gehen wir durch diese Situationen, wo Gott in unserem Leben was Neues gebären will. Und es kostet nun mal Schmerz in den Wehen. Ich habe es so oft erlebt in meinem Leben, so oft. Aber immer danach war es besser als vorher. Immer danach war es besser als vorher. Und das darfst du wissen, dass wenn Gott dich in so eine Situation führt, er macht es nicht, um dich zu ärgern oder dich traurig zu machen, sondern er macht es, weil er dich reinigt, weil er dich heilt, weil er dich befreit, was auch immer dran ist. Er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Halleluja. Amen. Yes.